Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich möchte am Anfang sagen, etwas zu dem Begriff Wende, dass wir den nicht gebrauchen. Dieser Begriff stammt von Herrn Krenz, der gedacht hat, wir machen mit der SED so eine kleine Wende und dann geht's weiter wie bisher. Das ist es nicht gewesen. Es gibt die Stasi nicht mehr, die SED nicht mehr, die DDR nicht mehr. Es war eine Revolution, aber eine besondere, eine friedliche Revolution. Und das andere, immer wieder über die Friedensgebete werde ich den Beginn sagen, wie das war. Die Montagsdemonstrationen, die haben sich daraus ergeben im Herbst. Die habe ich nicht initiiert, die sind im Anschluss an die Friedensgebete sozusagen entstanden. Und ja, die letzte Vorbemerkung, wenn einem Menschen etwas sehr Schlechtes begegnet, dann ist es, wenn er sein Gedächtnis verliert. Wenn ein Mensch das Gedächtnis verliert, ist eigentlich das Schlimmste, wenn er nicht mehr weiß, was gestern war und was heute ist und wer er selber ist. Und ebenso geht es auch mit einer ganzen Gesellschaft. Wenn sie die Vergangenheit verdrängt oder vertuscht oder einfach nicht wahrhaben will, wenn sie das Gedächtnis sozusagen verliert, dann ist es für die Gesellschaft sehr schlecht, denn dann wird die Gegenwart zum Zufall und die Zukunft zum Ernstfall. Also insofern ist es wichtig, sich zu erinnern, um nicht nur nostalgisch nach rückwärts zu sehen, sondern um nicht zu vergessen und um Kräfte zu schöpfen aus dem, was damals Kraftvolles war, das auch heute notwendig ist. Ich bin 43 geboren, 49 mit Gründung der DDR in die Schule gekommen. Ich habe die ganzen Wege in der DDR durchlaufen. Bin als Pfarrerskind, habe ich erstaunlicherweise die Genehmigung für eine erweiterte Oberschule bekommen. Das war sehr selten. Weiß nicht wieso, es war auch schwierig und erst im August, aber es hat geklappt. Ja, dann habe ich in Eisenach Abitur gemacht, war ich 4 Jahre dort in Eisenach auf der erweiterten Oberschule, 61 Abitur. Dann an der Universität in Leipzig studiert, 66 Staatsexamen, 2 Jahre kirchlicher Vorbereitungsdienst, zweites Examen. 1968 in der kürzesten Frist, die man von der Ausbildung her haben kann, ordiniert worden als Pfarrer. Das war ein wichtiges Jahr auch sonst noch für mich. Das war das Jahr unserer Hochzeit. Meine Frau ist Apothekerin. Ja, wir sind 12 Jahre auf einem Dorf in einer Kleinstadt gewesen und dann 1980 an die Nikolaikirche nach Leipzig berufen worden. Und das war zugleich das Jahr, zufällig, in dem eine Protestbewegung der evangelischen Jugendpfarrämter in West und Ost entstand, nämlich genannt Friedensdekade, eine Bewegung gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen. Wir konnten nicht nach dem Westen kommen, aber die aus dem Westen konnten zu uns kommen. So gab es gemeinsame Vorbereitungsgruppen beim Landesjugendpfarramt in Dresden. Und 1980 war es noch nicht ganz so weit, aber 1981 gab es schon ein richtiges ordentliches Faltblatt mit Liedvorschlägen, Textvorschlägen, Gebetsanliegen und einem Motto. Und jede Gemeinde in Deutschland, Ost und West, die wollte, konnte sich an diesem Unternehmen beteiligen. Ich habe damals 1981 zum Stadtjugendpfarrer gesagt, weißt du was, wir machen mal einen Versuch, mal sehen, ob das klappt, dass wir die Friedensdekade an der Nikolaikirche einführen können. Naja, unsere Hoffnung, dass da viele kämen, war nicht sehr ausgeprägt. Wir rechneten so mit 10 oder 15 Leuten und haben uns deswegen in den Altarraum unserer Kirche begeben. Der ist sehr schön, da sind lauter Gemälde aus dem Neuen Testament, 4 Reliefs, Passionsreliefs, sozusagen ein verkürzter Kreuzweg, Station der letzten Woche des Lebens Jesu. Also nichts, was ablenkt, und dort steht man mit beiden Beinen in der Bibel. Dachten wir, das ist ein guter Ort. Und 22 Uhr Beginn, wir fangen an. Erste Überraschung, es kamen nicht die 10, 15 Leute, sondern etwa 130 Jugendliche. Gutes Aussehen, was Grünes im Haar, eigenwillige Kleidung, die nannten das Batiken. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, also ihre Klamotten in so Farbtunke zu setzen. Die sahen also richtig bunt aus, war schon deutlich, wir sind nicht angepasst. Die DDR hatte vor solchen Jugendlichen Angst und nannte sie Elemente. Also 130 Elemente bevölkerten unseren Altarraum und alles voll bis unten zum Altargitter, alles wunderbar, Stimmung hervorragend, obwohl etliche von ihnen noch nie im Leben eine Kirche von innen gesehen hatten, störte alles nicht. Und ich dachte, wir müssen zunächst mal den Jugendlichen zeigen, was ein Kreuz ist. die Nichtchristen waren bei uns immer in der Überzahl, habe ich so ein großes Balkenkreuz zusammennageln lassen, in der Größe von dem, wo Jesus dran hing. Und zu sehen, ein Kreuz ist kein Schmuckgegenstand, sondern ein schreckliches Marterinstrument des römischen Imperiums, Regimekritiker zu Tode zu foltern. Das habe ich zwischen Taufstein und Hochaltar auf den Boden gelegt und da lag es jetzt zwischen den bunten Jugendlichen. Konnte jeder jetzt vor sich sehen, wie das ist, wenn man aufs Kreuz gelegt wird. Oder wenn man gar ans Kreuz gebunden oder genagelt wird. Daneben hatte ich einen kleinen Korb mit Haushaltskerzen gestellt und habe gesagt, so Leute, wer was Schwieriges ansagen will, wo heute Leute aufs Kreuz gelegt werden, wo heute Leute in Schwierigkeiten gebracht werden, wer Christ ist, nimmt dazu eine Kerze, zündet die am Altarlicht an, klebt die auf das Kreuz drauf, wer kein Christ ist, sagt es einfach an. Überraschung Nummer zwei, wir rechneten auch, dass so ein paar Leute das machen, aber die machten das alle. Das wurde unheimlich lang, bis nach Mitternacht, wurde niemals langweilig, denn schon beim dritten, vierten Beitrag hatten die gemerkt, etwas ganz Besonderes, was es in der DDR nicht gab. Hier kannst du ausreden. Hier kannst du ehrlich das sagen, was du denkst. Auch wenn die andere Meinung sind, die können ja sich selber auch dann mit ihrer Meinung zu Wort melden. Hier wird dir nicht ins Wort gefallen, so wie in der Schule, wenn es zu ehrlich wurde und zu schwierig. Hieß es, Freund, wie diskutierst denn du? Und dann war klar, Klappe halten, sonst gibt's Nachteile. Also hier kannst du ausreden. Hier kannst du deine Gedanken wirklich rausbringen. Es entstand eine ungeheure Atmosphäre der Befreiung in der Kirche. Also das ist richtig mit Händen zu spüren gewesen und die Jugendlichen haben es nicht kognitiv über den Kopf gelernt, sondern durch ihr das Erleben. Hier ist der Raum der Freiheit. In der DDR waren die Kirchen der einzige Raum der Freiheit, den es überhaupt gab, aber der war hundertprozentig. Raummäßig und geistig, der Raum der Freiheit. Also das war so toll, dass die Zeit ganz die Leute vergessen hatten. Wir dachten, jetzt können wir langsam mal zum Schluss kommen nach Mitternacht. Haben wir vorgeschlagen, das schöne Dona Nobis Pacem zu singen. Das konnten die Typen natürlich nicht. Es wurde so eine Art Gottesgebrüll, aber es war auch schön. Und dann, als ich die so alle sah, dort an der Stelle, wo im Mittelalter nur die hohe Geistlichkeit sitzen durfte, Frauen nicht und solche Typen gleich gar nicht, da sitzen die jetzt wie selbstverständlich. Ihr Platz, den haben sie eingenommen. Und ich dachte, Mensch, das ist es. Wenn wir die, die draußen verdummt und verstummt werden, wenn wir für die Kirche öffnen, dann hat die kommunistische Propaganda keine Chance, die immer sagten so ungefähr, ja, die Kirchen, das sind so eine Art religiöse Museen, da sitzen noch ein paar Omas rum und wenn die gestorben sind, gibt's die Kirche nicht mehr. Ja, nach Karl Marx durfte es die Kirche schon lange nicht mehr geben, nun gab's sie ärgerlicherweise immer noch. Und wenn dann solche Typen reinkommen, die gar nicht der Kirche angehören, also dann kommt das rote Weltbild völlig durcheinander und genau das geschah. Kirche auf. Und da haben wir die ersten zwei Würzelchen oder Senfkörner für etwas, was auch der wildeste Prophet damals nicht vorausgesagt hätte. Friedensdekade, gesamtdeutsches Protestunternehmen der evangelischen Jugendverämter und die Öffnung der Nikolaikirche in Leipzig für die Rand- und Protestgruppen im Lande. Die Kirchen zu öffnen, das ist ein ganz wichtiger Vorgang. Unsere Kirche ist ähnlich wie der Dom hier, aber noch mehr in den Häusern, der ist größer, natürlich viel größer. Die Häuser sind viel dichter an der Nikolaikirche dran. Und da ist nur eine Straße. Und unseren mittelgroßen Mittelgang, den hat Specks Messehof-Imperium in seine Messehof-Passagen rein verlängert. Und wenn die Kirchentüren richtig demonstrativ offen stehen, dann sieht man richtig gut heraus und hinein. Und das ist für mich zu einem ganz wichtigen Punkt geworden. Die Portale einer Kirche sind meistens groß und schön. Wenn die so demonstrativ offen stehen, ist das wie die ausgebreiteten Arme von Jesus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin für euch da. Und jetzt kamen die Leute. Die kamen einfach, die Schwelle der Nikolaikirche, etwas locker gesagt, wurde für Rollstuhlfahrer und Atheisten gleichermaßen niedrig. Hier konnte jeder einfach reinkommen, der das wollte. Und wenn wir am Altar stehen, ich mit den Lektorinnen und Lektoren und wir das Heilige Abendmahl vorbereiten. Wir sehen, ob wir wollen oder nicht, immer raus in die Messehofpassage. Denn wir haben auch während des Gottesdienstes die Kirchentür auf. Da sehen wir die Leute draußen rumwuseln. Und das ist für mich zu einem Symbol geworden. Die Kirche muss immer die Welt draußen im Blick behalten. Das ist ja hier auch sehr schön. Da wuselt die Welt immer um uns herum. Die ist immer irgendwie präsent. Auch wenn wir hier so schön drin sitzen. Also die Kirche muss die Welt im Blick haben. So wie Jesus nicht sich im Tempel versteckt hat. Der war immer draußen, auf den Straßen und Plätzen, in den Häusern, wo sich die Menschen mit ihrem Leben abquälten. Also diese Unmittelbarkeit von Jesus, diese Erreichbarkeit, die wollte ich, und mit diesem Wort Nikolaikirche offen für alle haben wir es dann tatsächlich auch ganz schnell geschafft. Das ist ja nun ganz bekannt geworden, dieses Wort für unsere Nikolaikirche. 1982 kommt ein nächster Punkt. Das war ein sehr schwieriges Jahr. In Polen wurde der Ausnahmezustand erklärt. In Gdansk wurde ein Elektriker bekannt, den bis dahin keiner kannte. Lech Walesa, Solidarność, Gottesdienst in der Leninwerft. Das hatte man auch noch nie gehört, dass es sowas möglich ist. Also eine Protestbewegung. In der Tschechoslowakei ein Schriftsteller, der nicht veröffentlichen durfte, Václav Havel, Charta 77. Wir hatten Verbindung zu denen. Und in diesem Jahr kam eine junge Gemeindegruppe mit ihren beiden Leitern zu uns und sagte: Mensch Leute, guckt euch um, wie gefährlich das wird. 10 Tage im Herbst für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung ist viel zu wenig. Wir müssen jede Woche Friedensgebet machen. Und das war die wichtigste Entscheidung der Frauen und Männer des Kirchenvorstandes. Die haben entschieden, jawohl, jede Woche Friedensgebet in der Nikolaikirche. Und so gibt es seit dem 20. September 1982 jeden Montag Friedensgebet in der Nikolaikirche. Das war in der DDR einmalig. Viele Kirchen haben was gemacht, mal zu dem Anlass, mal zu jenem, mal die Kirche, mal eine andere Kirche. Bei uns immer die Nikolaikirche im Zentrum der Großstadt, jeden Montag. Wir waren immer aktuell. Wir mussten nicht erst so eine Sache anschieben, sondern wir konnten immer Bezug nehmen, Antworten suchen. Also das war eine Besonderheit von uns. Das ist die dritte Wurzel, wenn Sie es merken wollen, die eine Bedeutung bekommt. Also Friedensdekade, Öffnung der Nikolaikirche für die Rand- und Protestgruppen im Lande und ununterbrochen Friedensgebete jede Woche bis heute. In diesem Jahr, da passierte noch etwas, was ich mir auch gemerkt habe. Viele haben ja Angst, ihre Kirchen zu öffnen, die Gemeinden, weil sie denken, wer weiß, was da passiert. Und wir haben da keine Angst. Bei uns haben sie auch schon mal was geklaut. Das ist inzwischen alles schon wieder da. Also wir sind da guten Gottvertrauens. Und wer Angst um seine Schätze hat, der soll sie in den Keller stecken und abschließen und gegen Geld besichtigen lassen. Eine Kirche muss offen sein für Menschen. Also, und vor allen Dingen keinen Eintritt. Also das muss ich mal sagen. Eine Kirche, wo Eintritt verlangt wird, da haue ich gleich wieder ab. Das ist nämlich keine Kirche, sondern ein Museum. Eine Kirche muss zugänglich sein, sofort zum Gebet, zur Betrachtung. Wofür sind denn die ganzen Bilder und Schätze alle da? Das sind doch Zeugnisse der Verkündigung. Die kann ich doch nicht gegen Geld besichtigen lassen. Also Kirche einfach frei lassen. Und dann kamen 82 zwei Jugendliche in die Kirche rein. Die sahen sowas von ungewöhnlich aus, wie sich das für DDR-Verhältnisse gar nicht vorstellen können. Also ein Riesen-Iro, glatt geschoren, heute ja nur kein Kunststück, aber damals war das absolute Novität. Viel Leder und Metall, solche Stachelarmbänder. Die hatten, das gab es ja alles in der DDR nicht, die hatten bestimmt eine liebe Oma im Westen, die ihnen das geschickt hat. Also jedenfalls, die kamen dort rein und ich dachte, mal sehen, was die hier wollen, gehe hin und sage: Na Freunde, gefällt euch unsere Kirche? Prima, hier könnt man mal singen. Ich sage: Was singen wollt ihr? Seid ihr eine Band? Man sah schon, dass die hochgradig verboten waren. Jawohl, wir sind die Band Wutanfall. Ich sage, das ist ja ein frischer Name. Muss mal sehen, was ihr für Musik macht. Könnt ihr mir da mal eine Adresse geben? Jawohl, die gaben mir eine Adresse in der Seeburg-Piepe, das war unser Revolverviertel. Wir hatten ja in den Innenstädten, die sanken ja so zusammen. Ich weiß nicht, ob sie den ehernen Grundsatz in der DDR kannten: Ruinen schaffen ohne Waffen. Also die Großstädte sanken in sich zusammen, die Platte auf der grünen Wiese. Und wir hatten also auch so ein Abrissgebiet in unserem zu unserer Gemeinde. Und ich bin da eines Sonnabends hin und da sah ich also das Haus völlig vergammelt. Das Nummernschild hing noch, keine Fenster drin, keine Türen. Die Treppe hielt zum Glück noch immer an der Wand lang. Und als ich oben war, saßen die in 3 Räumen, Matratzen vom Container, 6 Leute mit einer guten Anlage. Und als ich oben war, sagten die auf gut Sächsisch: Jetzt machen wir los. Und da machten die los und da war ich heilfroh, dass keine Fenster und Türen drin waren. Und als die nach 10 Minuten aufhörten und ich 10 Sekunden später mein Bewusstsein wieder erlangt hatte, da hielten die mir ein Bleistift beschriebenes Heft in und sagten, da haben wir auch was gegen die Kirche und gegen Papst, können wir das auch singen? Na, ich sage, Freunde, da kommt ja nicht gerade Freude bei mir auf. Aber Zensur gibt es bei uns nicht. Also wenn es euch ein großes Anliegen ist, dann müsst ihr es halt machen. Aber wenn ihr es euch verkneifen könnt, wäre mir es auch ganz lieb. Kurzum, wir haben einen Abend vereinbart. Jetzt führe ich nur mal kurz väterlichen Staat ein. Als wir hörten, dass Wutanfall bei uns in der Kirche auftreten sollte, wollte, konnte, da sagten die, wenn sie die in die Kirche lassen, dann kommen die Chaoten aus der ganzen DDR und dreschen ihnen die Kirche zusammen. Haben Sie die Fürsorge des sozialistischen Staates für die Kirche gehört? Naja, wir haben gesagt, Dankeschön, unser Problem. Wir haben es also gemacht. Jugendkapelle knackevoll. Der aufrechte Gang war vorgegeben. Gebückte Haltung war nicht möglich. Also alle standen dicht an dicht. Und als die anfingen, hatten nach wenigen Minuten alle in dem Raum die ganzen Jugendlichen gemerkt, was die wollten. Diese Jugendlichen wollten einen Kreis ziehen um sich, um zu sagen, ich bin ich, ich bin kein Herdenvieh, ich lasse mir nicht euer blaues Pionierhalstuch umbinden und euer FDJ-Hemd überziehen, ich bin ich. Und ich dachte, Mensch, das ist gut, dass es euch gibt, dass ihr es wagt, was Eigenes zu denken, eigene Texte zu machen, eigene Musik und nicht nur das nachzukauen, was euch in den Schulen einlöffeln. Und ebenso gut ist es natürlich, dass es die Kirche gibt. Denn sonst könntet ihr euch eure Texte im Bett ins Ohr flüstern. Da werden die niemals an der Öffentlichkeit zu sehen. Die Kirche ist der einzige Ort, wo ihr eure Texte öffentlich machen könnt. Das passt richtig gut zusammen, ihr und die Kirche. Und die kam dann noch ein paar Mal in die junge Gemeinde. Und da habe ich dann die mal gefragt, sagt mal, wie ist denn das, wenn ihr so mit der Straßenbahn zur Arbeit fahrt, in eurem Aussehen, gibt es da Reaktionen? Naja, da sagen die Leute, ihr faulen Hunde, ihr müsstet mal eine Braunkohle, dass ihr mal arbeiten lernt. Also ohne irgendwelchen Dialog. Und dann kam das schlimmste Wort unserer deutschen Geschichte. Früher bei Adolfen hätte man sowas wie euch vergast. 1982, tiefste DDR-Zeit. Und ich habe gemerkt, mit unserem staatlich verordneten Antifaschismus war es nicht weit her. Roter, dünner Firnis. Und drunter war die ganze braune Soße noch genauso da wie im Westen. Nichts wirklich aufgearbeitet, einfach Deckel drauf und Schluss. So war's denn, das habe ich mir bis heute gemerkt. Und ich habe den Jugendlichen damals gesagt, Leute, da hat die Bibel eine realistischere Sicht. Es kommt nicht darauf an, wie einer aussieht. Und habt ihr gemerkt, diese verbale Gewalt ging von Leuten aus, die einen ordentlichen Haarschnitt und ordentlich gekleidet waren. Von denen ging diese unbeschreibliche verbale Gewalt aus. Und ihr seht so bunt und komisch aus für die, aber ihr habt keine Gewalt losgelassen. Also worauf kommt es an? 1. Samuel 16 heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Er guckt durch die Hülle durch, was der Mensch denkt, was er sagt und was er tut. Das macht ihn aus. Nicht die Schnürstiefel, nicht die Haarfrisur, nicht die Kleidung, erst recht nicht das Konto oder die Automarke. Das, was im Herzen passiert, darauf kommt es an. Das haben die Jugendlichen sich toll gemerkt. Dieser Abend hatte für uns alle einen großen Eindruck hinterlassen. Also nicht das Äußere macht's aus, sondern was der Mensch drin drauf hat. Also das haben wir uns gut merken können. Wieder eine Lernerfahrung, nicht über die Schule, nicht über irgendwelche theoretischen Sätze, sondern einfach erlebt, selber erlebt und erfahren. 1982 war ein Wort zum Motto der Friedensdekade geworden, das riesige Bekanntheit erreichte, Schwerter zu Pflugscharen. Dieses Prophetenwort, ich habe in Bayern mal gehört, da hatten das einige für eine linke Parole gehalten. Ich sage, ich kann eidesstattlich versichern, da steht Jesaja 2, Vers 4 und Micha 4, Vers 3, ein echtes Bibelwort. Also diese Vision von Micha, der gesagt hat, eines Tages werden die Menschen dahin kommen, die Schwerter zu nehmen. Ja, das haben sie ja schon immer gemacht. Nein, sie werden daraus einen Pflug schmieden. Sie werden die Spieße nehmen, das haben sie auch schon immer gemacht. Aber nicht, um sich gegenseitig an die Wand zu heften, sie machen die Spitze oben ab. Und machen daraus ein Winzermesser. Und in den Schulen wird man nicht mehr lernen, wie ehrenvoll es ist, fürs Vaterland zu sterben. Und dass natürlich jeder Krieg für den Frieden ist. Die größte aller Lügen. Sondern dann wird man Shalom lernen. Und dieser Shalom, der geht nur, indem die Waffen verschrottet werden und was Nützliches draus gemacht wird. Schwerter zu Pflugscharen. Offenbar hat die Sowjetunion auch großen Eindruck von diesem Bibelwort gehabt. Die haben nämlich ihren berühmtesten Bildhauer, Jewgeni Vucetich, der in Berlin das Treptower Ehrenmal gemacht hat, im Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Der sollte diesen Schmied machen, hat er auch gemacht, der ein Schwert zu einem Pflug umschmiedet. Und das haben sie der UNO geschenkt. Da steht es heute noch am East River. Ein interessanter Vorgang, dass ein atheistischer Staat ein Bibelwort der UNO schenkt. Übrigens auch klug, denn wenn sie die sozialistische Dreifaltigkeit Marx, Engels, Lenin geschenkt hätten, das wäre gleich im Keller verschwunden. Aber Schwerter zu Pflugscharen, das ist in jedem Land der Erde aktuell. Das kann man brauchen. Also nun ging das los und unser Landesjugendpfarrer damals hatte den Gedanken, dieses Motto zu nehmen und dieses Denkmal, so schön kreisrund, diesen Schmied, dazu Schwerter zu Pflugscharen, Micha 4, drunter. Und das wurde als Lesezeichen in großen Rollen, so zwischen Stoff und Papier, so eine Materie, wurde das genommen. Die Jugendlichen haben das aber nicht als Lesezeichen genommen, sondern die haben das kreisrund ausgeschnitten, haben sich es auf die Jacke geklebt, auf den Ranzen, auf die Tasche. Und jetzt ging eine große Jagd in der DDR los auf diese Zeichen. Die Polizei machte Jagd auf diese Zeichen. Beim Fahnenappell mussten die Schüler vortreten, die das hatten, das öffentlich abmachen. Die wussten ja überhaupt nicht, was los war, die Polizei. Die Jugendlichen haben gesagt, Mensch, das ist ja ein sowjetisches Denkmal. Die dachten, sie werden auf den Arm genommen. Und da kam es in Leipzig zu einer Entgleisung. Sehen Sie mal, wie entnervt die Polizisten waren. Die sagten, was gehen uns die Russen an? Das müssen Sie sich mal in der DDR vorstellen. Also das war schon, hätte schon Berufsverbot bis nach dem Tod gegeben. Also jedenfalls, es war eine völlige Verwirrung. Und noch wilder wird es, die haben für die Konfirmation eine Ersatzhandlung, die hieß Jugendweihe. Da haben sie auch ein dickes Buch überreicht, das hieß Der Sozialismus, deine Welt, ein richtiger jugendgemäßer Titel. Na und da drin war, was glauben Sie, was da drin war? Auf Hochglanzbroschur, eben dieser Schmied, der das Schwert umschmiedet. Und es stand drin, Schwerter zu Pflugscharen, ordentlich, dass es aus der Bibel war, haben die Genossen nicht noch reingeschrieben, das wäre auch zu schwer gefallen. Sowjetisches Denkmal, richtig. Und wer es draußen die Polizisten abrissen, haben es drin die Damen und Herren, Direktorinnen und Direktoren feierlich zur Jugendweihe überreicht. Also irgendwie können Sie mal sehen, in der DDR ging nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Kopf viel durcheinander. Und ich fand immer, dass die Polizisten das abrissen, fand ich auch immer irgendwie gut. Denn stellen Sie mal vor, die reißen das ab. Ist das jetzt ein staatsfeindliches Symbol, Schwerter zu Pflugscharen? Also irgendwie muss bei denen im Kopf auch irgendwie da was die Runde gemacht haben. Und naja, und ich fand es vor allen Dingen spannend, dass vom untersten Streifenpolizisten bis zum obersten General der deutschen Volkspolizei alle schlagartig ein Bibelwort gelernt hatten, ohne dass wir es ihnen beigebracht hatten. Schwerter zu Pflugscharen, das haben die in ihrem Leben nie wieder vergessen. Sie sehen, Gott hat Humor, geht auf eigenartige Weise. Auch ohne Religionsunterricht haben wir die ganze Volkspolizei erreicht mit Schwerter zu Pflugscharen. 1984 war dann ein schwieriger Zustand für uns eingetreten, in dem Moment nämlich, als stationiert wurde. Und zwar in der DDR, das war klar, in der Diktatur werden die Menschen nicht gefragt, da wird einfach angeordnet. Aber es wurde ja auch im Westen stationiert, nicht nur in der DDR. Und da die Leute alle Westfernsehen gesehen haben, da konnten die sehen, was die im Westen alles machen konnten. Die konnten den ganzen Marktplatz mieten, die konnten reden, was sie wollten, drucken, was sie wollten. Die konnten alles machen, was sie wollten, Menschenketten, millionenfachen Protest organisieren. Und am Ende wurde bei denen genauso stationiert wie bei uns im Osten, in der Diktatur. Das kam bei unseren Leuten so an, Mensch, die können im Westen zwar ein bisschen lauter schreien, aber am Ende haben die genauso wenig zu sagen wie wir. Und das hat das Modell bundesrepublikanische Demokratie einen scharfen Riss bekommen durch diese Tatsache der Stationierung. Damals, wir haben das mitgekriegt, indem die Zahlen der montäglichen Friedensgebete bis unter 10 runtergingen. Die Friedensdekade im Herbst war immer von Hunderten von Jugendlichen besucht. Das hat nie Mangel gelitten an Menschen, aber die Friedensgebete montags bis unter 10 Leute. Ich entsinne mich 84 einmal, da waren wir ganze 6 Leute. Wir saßen im Altargitter Und der Superintendent las einen Psalm. Ich war auch dabei, wenn sie uns zwei Profis abziehen, waren es nur noch vier aufrechte Christenmenschen. Und als wir fertig waren, da sagte eine Teilnehmerin zu mir, Herr Pfarrer, Sie lassen doch nicht etwa die Friedensgebete eingehen, wegen der kleinen Zahlen. Ich sage, wieso? Sagte, wenn wir aufhören, gibt's in der DDR keine Hoffnung mehr. Gucken sich um, alles abgeknickt. Nur noch Resignation. Und ich dachte, die hat recht. Wir müssen diese Stelle offen halten, diese Stelle der Friedensgebete. Wir müssen das weiterführen. Als Pfarrer fällt einem dann Gott sei Dank meistens noch ein gutes Bibelwort ein. Jesus hatte mal gesagt zu seinen Freunden, wo schon zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Da waren wir zu sechst, ja schon doppelt so viel. Also weitermachen. Und jetzt kam tatsächlich eine Wüstenwanderung von 1984 bis 86, immer mit diesen Mini-Zahlen wöchentlich. Aber wir haben nicht aufgegeben, in der Friedensdekade immer mit Hunderten von Leuten. Das war immer sehr viel besucht. 1986 lernte ich einen Teil der Bevölkerung kennen, den man noch nicht kannte. Nach einem Mittwochsgottesdienst kamen 20 Leute zu mir und sagten, wir haben Ausreise gestellt, machen Sie was für uns. Also so geht das im Leben dann zu. Ich habe gesagt, ich bin für hierbleiben. Ich habe auch keinen Stempel, dass Sie nach dem Westen können. Was soll ich für Sie machen? Ja, es geht uns so schlecht. Machen Sie etwas für uns. Ich habe mich dann kundig gemacht und es war tatsächlich so. Die Leute wurden Dienstag für Dienstag bestellt. Ja, kommen Sie nächsten Dienstag wieder. Wenn Sie 2 Jahre lang jede Woche zu einer Behörde laufen und es passiert null, und Sie wissen überhaupt nicht, ob jemals noch was passiert, das hat die Leute krank gemacht, psychosomatisch krank gemacht. Als ich das erkannt habe, habe ich gesagt, jawohl, wir machen etwas. Wir gründen einen Gesprächskreis Hoffnung für Ausreisewillige. Sie können sich gar nicht vorstellen, was jetzt für ein Theater beim Staat losging. Die draschen auf den Bischof ein, auf die Landessynode, auf das Landeskirchenamt. Ich war ja für die ein viel zu kleines Licht. Die setzten ja ihre Strukturen voraus. Das müssen Sie übrigens immer merken. Das Gegenüber von Ihnen hat immer eigene Strukturen und setzt die auch beim anderen voraus. Also in der DDR war es so, oben wurde beschlossen, im ZK oder bei Honecker allein, dann wurde durchgestellt nach unten, so hieß die Vokabel. Und unten hatte das zu funktionieren, deshalb heißen die ja Funktionäre. Also, und dachten, in der Kirche ist es auch so, wir dreschen auf den Bischof ein und dann versetzt er den Führer und den Wonneberger irgendwo in die Prärie und die Friedensgebete werden geschlossen und Schluss aus, das Problem ist beseitigt. Passierte nicht. Das hat sie verwirrt. Sie haben das nicht verstanden, warum das nicht ging. Wir gerieten allerdings in das zentrale Fadenkreuz der DDR-Observierung von diesem Zeitpunkt an. Und das andere noch, später hat mir mal einer aus dem Stadtrat gesagt, was die Genossen damals, wie die mich eingeschätzt haben. Die haben immer zwischen zwei Extremen geschwankt. Entweder ist der Pfarrer Führer politisch so naiv, dass der nicht mitkriegt, was der hier lostritt, oder der ist politisch so raffiniert, dass wir hinter dessen Konzept noch nicht gekommen sind. Und ich hatte ja nun deutlich gesagt, was ich für ein Konzept habe. Was würde Jesus dazu sagen? Das war meine Richtschnur. Danach habe ich entschieden, ob wir etwas machen oder nicht machen. Ja, Jesus, das war ja für die nichts. Die dachten, der schlaue Hund, der klebt Jesus als Etikett irgendwo drauf, dann machen die ganz böse Sachen dahinter. Und da passierte das so, wie es Jesus mal gesagt hat. Sie sehen es richtig, aber sie verstehen es nicht. Sie hören es deutlich, aber sie begreifen es nicht. Denn nach ihrer Lehre musste ja Revolution und Konterrevolution, da musste es revolutionäre Zellen geben, eine revolutionäre Partei, ein Strategiepapier. Und das haben sie bei uns vergeblich gesucht, das gab es nicht. Da ging es ihnen wie Bush mit den Massenvernichtungswaffen im Irak, der sucht heute noch. Also was nicht da ist, können sie auch nicht finden gewissermaßen. Und die haben nichts gefunden, das hat sie total verwirrt. Sie wussten nicht, mit uns so umzugehen. Und die Ausreiseleute, die hatten viel Zeit, die fanden diesen Kreis wunderbar, die lebten wieder auf, die kriegten wieder Hoffnung und Mut, organisierten Sachen. Es wurden viele Leute und im Januar 1988, da gab es eine typische Auseinandersetzung bei Fürbittenandachten für Berliner Verhaftete in der Nikolaikirche. Das muss ich Ihnen noch kurz sagen. Die Basisgruppenleute, also junge Leute, das waren eine Menge Nichtchristen und Christen, Die waren mutig, risikobereit, haben ihren Rücken hingehalten und klug. Aber die hatten einen Nachteil, das waren ganz wenige. Das war viel zu gefährlich, was die machten. Die bewunderte man lieber aus der Entfernung. Die Ausreiseleute hatten keine Hoffnung mehr, dass sich in dem Lande namens DDR was verändern ließe. Fort, fort, fort. Die hatten aber einen gewaltigen Vorteil. Die waren Hunderttausende. Und die haben sich in der Nikolaikirche am Lesepult behakt. Ist natürlich nicht so schön, aber wir haben eine große Kirche. Da habe ich die so auseinandergenommen. Die Basisgruppenleute haben das Friedensgebet, die Fürbittenandacht zu Ende gemacht. Und mit ca. 50 Ausreisewilligen bin ich in die Nordkapelle und habe nochmal ein Angebot. Wollen Sie nochmal nachdenken über Ihren Entschluss wegzugehen? Ich biete Ihnen an, einen Vortrag Leben und Bleiben in der DDR. Ja, die nahmen alles dankbar an, was man für die machte. Also 19. Februar 1988, Leben und Bleiben in der DDR. Das ist die vierte und letzte Wurzel, wenn Sie sich's merken wollen, die hier dazukommt. Ich war mit Konfirmanden unterwegs. Als ich zurückkam, sagte der Superintendent, Sie müssen sofort in die Stadt, ins Rathaus, die spielen verrückt wegen ihres Abendes. Ich komme dorthin, da sagten die ohne weiteres, ich solle diesen Abend absetzen. Ich habe erst mal mit Ironie versucht und gesagt, Sie haben wahrscheinlich das Thema nicht richtig gehört. Das heißt nicht Leben und Leiden in der DDR, das ist auch ein wichtiges Thema, sondern Leben und Bleiben in der DDR. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie was dagegen haben. Ja, die Kirche wird missbraucht. Und dann kam der ganze Stumpfsinn mit Speerspitze der NATO und dieser ganze Quark. Ich habe mir das nicht lange angehört und gesagt, wissen Sie, die Leute wollen die DDR verlassen, nicht weil sie mit der Kirche nicht einverstanden sind, sondern weil sie mit Ihnen und Ihrer Politik nicht einverstanden sind. Wie kommen wir eigentlich dazu, Ihre Dreckarbeit zu machen? Machen Sie das Rathaus auf, Bürgermeister zum Gespräch, Polizeistempelstelle, dass die Leute nach dem Westen können. Wenn wir für Sie die Dreckarbeit machen, ist es nicht gut, wenn Sie uns dafür noch einen Tritt verpassen. Danke, das war's, ich bin gegangen. Und an dem 19. Februar merkte ich natürlich, warum die so wild waren. Denn es kamen nicht die 50, sondern 600. War also die Kirche unten fast voll. Und dieser Abend hatte weitreichende Folgen. Wir haben erstmal nochmal richtig überlegt, hier bleiben, weggehen. Musst du genau überlegen, hat weitreichende Folgen. Und dann habe ich etwas Neues versucht, also keine herkömmliche Weise, einen Bibeltext zu nehmen und dann ein paar kluge Sätze dazu zu sagen, sondern ich habe ein Bibelwort gesucht, das die Leute sofort anspringt, ohne Übersetzung. Jesus hatte mal zu ein paar Freunden neben ihm gesagt, wollt ihr auch weggehen? Das habe ich nur zitiert. Johannes 6 steht das. Ich habe in die Kirche reingerufen, Jesus sagt, wollt ihr auch weggehen? Da wurde das totenstill in der Kirche. Es arbeitete in den Leuten, Mensch, hier bist du geboren, deine Eltern, deine Freunde zur Schule gegangen und wenn du nach dem Westen kommst, da weißt du nicht, ob du jemals wieder zurück kannst oder vielleicht hast du als Rentner oder weißt du, hast überhaupt keine Sicherheit, wie das dann wird. Es wurde also richtig ernst in der Kirche. Mir wurde schon Himmelangst und Bange. Und ich sagte dann, liebe Friedensgebetsgemeinde, so können wir jetzt nicht nach Hause gehen, so traurig. Wir gucken nochmal in die Psalmen rein. Da habe ich ein wichtiges Wort für Sie entdeckt. Im Psalm 65 steht, Gott macht fröhlich, was da lebet, im Osten wie im Westen. Und da fingen die Leute alle an zu lachen. Was, das haben Sie jetzt bestimmt erfunden? Ich sage, nein, das habe ich nicht erfunden. Das steht schon seit Jahrhunderten in der Bibel, nur Sie haben es noch nicht gefunden. Also Gott macht fröhlich, was da lebet, im Osten wie im Westen. Die Stimmung kippte total ins Positive um. Die Leute unterhielten sich, freuten sich. So vielleicht nach dem Motto, vielleicht hält der Gott doch da auch über dir geborenen Atheisten irgendwie seine Hand oder vielleicht geht das Ganze doch irgendwie noch gut aus. Jedenfalls eine prächtige Stimmung. Das wurde so munter in der Kirche, dass ich Mühe hatte, noch meinen Segen in die Massen reinzuzirkeln. Jedenfalls Schluss. Und die Leute kamen zu mir und sagten, Herr Pfarrer, wir gehören zwar nicht der Kirche an, aber können wir auch Ihre Friedensgebete besuchen? Ich sage, draußen steht Nikolaikirche offen für alle. Das meinen wir auch. Sie können selbstverständlich unsere Friedensgebete besuchen. Sie sind uns herzlich willkommen. Und von diesem Zeitpunkt an, das war ein Freitag, den nächsten Montag, kamen Stück für Stück immer mehr Leute aus dem Ausreisepotenzial der Ausreiseleute und haben die Massenbasis der Friedensgebete gebildet. Und das war die zweite Besonderheit DDR einmalig. Die Unterschiede zwischen Gruppen und Ausreisewilligen waren überall flächendeckend. Das hat verhindert, dass die zusammengefunden haben. Bei uns gab es auch sehr viele Schwierigkeiten noch, die lasse ich jetzt mal weg. Am Ende sind sie doch unter dem Dach der Nikolaikirche zusammengeblieben. Die Basisgruppenleute und die Ausreisewilligen. Und das war tatsächlich auch eine Besonderheit. Jetzt haben wir also vier Wurzeln, die wir nennen können. Friedensdekade, Öffnung der Nikolaikirche für die Rand- und Protestgruppen im Lande. Ununterbrochene Friedensgebete seit 1982 und jetzt eine Verbindung von Ausreisewilligen und Basisgruppenleute und die Masse der Ausreisewilligen an der Nikolaikirche willkommen geheißen. Das Ende der DDR begann in Leipzig am 8. Mai 1989. Da kam der Staat auf die unglückliche Idee, alle Zufahrtsstraßen zur Nikolaikirche abzusperren. Also Polizisten quer über die Straße, ohne Knüppel, ohne Waffen, ohne Hunde. Die haben auf Abschreckung gesetzt, dachten, der DDR-Bürger ist so eingeschüchtert, wenn der so eine geballte Uniformiertheit sieht, da bleibt er vor Schreck gleich stehen. Passierte nicht, die Leute gingen durch die durch, als ob die gar nicht da stünden. Das war neu in der DDR. Dann bildeten sich Diskussionsgruppen dort an der Rande, die mit den Polizisten diskutierten. Ich kam mal vorbei, da war so eine Rentnertruppe dabei, auf die Polizisten einzureden. Und ich hörte, wie sie sagten, hier fällt der Putz von der Wand und ihr lasst die Leute nicht in die Kirche. Ist zwar nicht gerade ein stringenter, logischer Zusammenhang, aber jeder hat gemerkt, was die sagen wollten. Hier geht das Land kaputt und ihr habt nichts Besseres zu tun, als die Leute nicht in die Kirche zu lassen. Seid ihr noch dicht? Die Polizisten hatten es nicht leicht, denn es konnte ja passieren, dass unter denen, die in die Kirche wollten, ihr 16-jähriger Sohn oder ihre 17-jährige Tochter ist. Oder was das Allerschlimmste war, ihre eigene Frau. Alles passiert. Die standen ja nicht freiwillig da draußen. Wir haben für die Polizisten gebetet in der Kirche, dass sie uns nicht zum Feind werden. Denn wenn man einmal ein Feindbild im Kopf hat, dann ballt sich schon mal die Faust in der Tasche. Also Entfeindung. Das haben wir auch mit den Fürbitten in der Kirche gemacht, gegenüber den Polizisten. Ja, die haben das Autobahnkreuz, Schkeuditzer Kreuz abgesperrt. Wer keine Leipziger Nummer hatte, wurde nicht reingelassen, Montagnachmittag. Auf den Hauptbahnhof Kontrollen, wer keine Leipziger Wohnung hatte, wurde nicht reingelassen, Montagnachmittag. Also je mehr die sowas machten, umso mehr Leute kamen. Sie erreichten genau das Gegenteil. Es wurden immer mehr Menschen und immer mehr Polizisten, sperrten die Straßen ab. In den reichlich vorhandenen Ruingrundstücken standen schon die Lastwagen zum Abtransport der Verhafteten dann bereit. Also ein gespenstisches Szenario baute sich um die Nikolaikirche auf. Die Leute kamen unverdrossen und immer mehr in die Nikolaikirche rein. Und ich muss sagen, ich bin bis heute total beeindruckt, wie sich die Menschen in der Kirche verhalten haben. Also wir hatten zu dieser Zeit nur den kleinen Seiteneingang, weil das Hauptportal durch Bauarbeiten gesperrt war. Und da ging es schon ein bisschen eng zu, wenn man da rein wollte. Unsere Kirche ist groß, da sind 2000 Sitzplätze. Wenn die alle noch im Seitengang und im Mittelgang sitzen oder stehen, da können es 2400 werden, dann ist aber wirklich dicht. Wir hatten nur diesen kleinen Eingang, wir hatten nur 2 Toilettenplätze. Was ist das unter so viele? Nach guter DDR-Mechanik 20 mal ziehen war schon Überschwemmung angesagt. Also es konnte irgendwie gar nicht gehen. Wir hatten keine Ordnungsgruppe, keine Eingreifgruppe. Nur die paar Leute, die das Friedensgebet gestaltet haben. Und die haben uns nie ausgenützt. Die haben nie irgendwelche Zerstörungen in der Kirche angerichtet. Und das beeindruckt mich bis heute noch. Und wenn ich diese Menschenmassen so sehe, wir haben immer auf die Nichtchristen Rücksicht genommen. Wir haben nicht jedes Mal neue Texte genommen. Wir haben Bibeltexte wiederholt. Die größte Rolle hat die Bergpredigt gespielt mit den Seligpreisungen, die Psalmen. Wir haben Lieder wiederholt, dass die Nichtchristen, die erst 2 oder 3 Mal da waren, dachten, Mensch, kennst dich schon ein bisschen aus, hast du schon mal gehört, bist nicht mehr ganz so fremd. Und dann haben die ja zum größten Teil, die meisten Menschen von Jesus überhaupt noch nie was gehört, zum ersten Mal jetzt in der Kirche. Und mich beeindruckt das bis heute, mit welcher Aufmerksamkeit die das aufgenommen haben. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, liebe Friedensgebetsgemeinde, wen Jesus in der Bergpredigt glücklich gepriesen hat, den hat auf dieser Erde noch nie jemand glücklich gepriesen. Denn Jesus sagt, selig die Armen und nicht, wer Geld hat, ist glücklich. Der sagte, liebe deine Feinde und nicht nieder mit dem Gegner. Der sagte, Letzte werden Erste sein Und es bleibt alles beim Alten. Der sagte, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es wieder gewinnen. Und ich seid schön vorsichtig. Der gesagt hat, ihr seid nicht die Oberschicht, nicht die Creme, sondern ihr seid das Salz der Gesellschaft, das lebensnichtige Mineral für die Gesellschaft. Und Jesus hat auch nicht gesagt zu seinen Freundinnen und Freunden, wer wäre denn mal so liebenswürdig, die Salzrolle zu übernehmen? Sondern er hat indikativ Präsens gesprochen. Ihr seid das Salz der Erde, also seid, was ihr seid. Das haben die Leute aufgenommen, ungeheuer. Und das von Leuten, die keinerlei Voraussetzungen mitbrachten. Also offenbar ist Jesus, hat so einfach gesprochen, dass es auch die Menschen alle verstehen können. Und dann haben wir immer gesagt, Leute, lasst die Gewaltlosigkeit nicht in der Kirche stecken, sondern nehmt die mit hinaus auf die Straßen und Plätze. Und der Eindruck, der in der Kirche war, dieser Gegensatz zu draußen, diese geballte Staatsmacht und Gewalt, die da draußen sich formierte, und drinnen in der Kirche, dieser Frieden, muss man wirklich so sagen, wie es im Neuen Testament steht, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und tiefer reicht als jede Angst, der war dort irgendwie da. Ich habe mich immer gefreut, wenn auch ältere Menschen, die auch nicht mehr so gut körperlich zurechtkamen, in die Kirche durch all diese Massen sich durchgearbeitet haben. Und eine Oma hat mal zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich hier, ich brauche ja lange, ehe ich hier schließlich in der Kirche bin, da habe ich mir immer gedacht, da habe ich immer richtig Wut gekriegt, wie feige wir sind in der DDR, was die alles mit uns machen und dass wir uns das alles gefallen lassen. Und da habe ich gedacht, nee, die in der Nikolaikirche, die machen da was, dort musst du hin. Und sagte, wenn ich dann im Friedensgebet war, in der Kirche, dieser Raum, diese Lesung, die Lieder, da habe ich solche Hoffnung und Zuversicht bekommen, da kann ich ganz anders wieder rausgehen an die Probleme, die da draußen auf der Straße waren. Oder eine Ausreisegruppe sagt, Herr Pfarrer, wenn wir Montagabend nach Hause kommen, da hält es gerade so bis Mittwoch, dann sind wir wieder ganz unten. Und dann sagen wir uns, nächsten Montag ist wieder Friedensgebet, haben uns wieder aufgerappelt. So haben wir Woche für Woche überlebt. Naja, und wir haben immer gesagt, wie gesagt, lass die Gewaltlosigkeit nicht in der Kirche stecken. In der Kirche gewaltlos zu sein, ist hoffentlich der Normalfall, nichts Besonderes. Aber draußen angesichts dieser Staatsmacht, das ist furchtbar schwer, wenn du geschlagen wirst, nicht zurückzuschlagen. Und wenn ihr rausgeht, könnt ihr schon gewaltlos euch einüben, geht vorsichtig miteinander um, drängelt nicht, schubst nicht, dass keiner zu Schaden kommt. Und da dauerte das natürlich mindestens eine halbe Stunde, ehe die 2000 Leute so friedlich aus der Kirche raus waren. Draußen auf dem Platz die Leute, die nicht mehr in die Kirche reinpassten. Die Polizei hat das immer nicht so lange ausgehalten, bis alle raus waren. Schon nach einer Viertelstunde brüllte ein Offizier durchs Megafon, Bürger, lösen Sie sich auf! Ich fand es immer eine Zumutung, wenn ich zu Ihnen jetzt sage, lösen Sie sich auf, wären Sie vielleicht auch vor ein Problem gestellt, das klingt so schämisch. Also jedenfalls, die Leute lösten sich nicht auf. Und dann kam der schreckliche Vorgang, zwei Polizisten stürzten auf einen zu, schnappten den auf den Lastwagen und fort. Ich weiß gar nicht, ob wir in der DDR einen Haftbefehl hatten. Gebraucht haben sie ihn jedenfalls nicht. Und das war also schrecklich, diese Verhafterei, jeden Montag im September. Und da muss ich sagen, die Jugendlichen sagten, was machen wir denn hier? Ich sage, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, was wir nicht machen können. Wir dürfen nicht mit Gewalt antworten. Sonst verlassen wir den Weg Jesu und dann geht der Segen weg von uns. Aber die Jugendlichen, die haben immer viel Fantasie und die kamen am nächsten Montag und sagen, Pfarrer, pass auf, sag heute mal an, bevor heute jemand im Lastwagen verschwindet, soll der laut seinen Namen auf die Straße schreien. Und wer von euch hier daneben steht, der schreibt den Namen auf und du Pfarrer gehst hinterher so schnell wie es geht ins Pfarramt und wir bringen dann Zettel mit Namen von Verhafteten. Klingt holprig, aber das hat geklappt, so wie es eben geklappt hat. Wir haben die Zettel gesammelt, eine Liste gemacht. Nächsten Früh haben die Superintendenten in der Stadt angerufen. Die und die Jugendlichen sind heute Nacht nicht nach Hause gekommen, was ist los? Hat sich Väterchenstaat gesagt, wenn die Kirche schon den Namen hat, haben es westliche Journalisten eh schon längst. Also Verhaftung ohne jeden Grund ist für so einen humanistischen Staat, wie es die DDR sein wollte, keine gute Empfehlung. Also hat man die Leute relativ schnell wieder rausgelassen, deren Namen wir kannten oder ein westlicher Journalist hatte. Und das hat bei den Leuten die Rückkopplung gegeben, wenn dein Name dort bekannt ist, dann können die dich nicht einfach verschwinden lassen, dann machen die was von draußen für dich, dann kommst du wieder raus. Kamen noch mehr Leute in die Kirche. Wichtig wurde noch der 4. September. Der war, wir hatten immer Sommerpause. Juli und August waren in der DDR feste Ferienzeiten. Da hatten wir keine Gruppen, die das Friedensgebet gestaltet, weil die alle zu den Ferien unterwegs waren. Haben wir Pause gemacht und der erste Montag im September war immer automatisch der Wiederbeginn der Friedensgebete nach der Sommerpause. 1989 war das der 4. September und der war nun Messemontag. Der Staat hat uns bestellt, den Kirchenvorstand, am 1. September ins Rathaus und haben uns 2 Stunden lang bearbeitet. Wir sollten auf keinen Fall am 4., sondern erst eine Woche später anfangen. Wir haben gesagt, also wir lassen uns nicht in unsere Arbeit reinreden. Zum anderen haben wir immer am ersten Montag angefangen und zum dritten hat die Gruppe AG Friedensdienst sich schon im Blick auf den 1. September Weltkriegsbeginn eingerichtet. Wir fangen am 4. wie immer an. Und dann wussten wir natürlich, warum die so wild waren. Als wir nämlich aus der Kirche rauskamen, da stand auf dem Platz, naja, Sie können sich schon denken, eine westliche Kamera nach der anderen, denn zur Messe hatten die eine pauschale Drehgenehmigung für die ganze Stadt. Sonst mussten die jeden Dreh anmelden und da haben die bei Kirche nie einen Dreh gekriegt. Aber zur Messe konnten die sich in der Stadt bewegen, die mussten sich nur am Anfang akkreditieren lassen. Und jetzt stand eine Kamera nach der anderen. Im ersten Moment, als wir rauskamen, habe ich mich geärgert und gedacht, Mensch, die nehmen der Stasi die Arbeit ab, die filmen uns alle. Im nächsten Moment aber habe ich gemerkt, wie wichtig das war. Einige Jugendliche holten unter ihrer Jacke ein langes Spruchband hervor. Da stand drauf, für ein offenes Land mit freien Menschen. Das hing, sagen wir mal, 10 bis 12 Sekunden in der Luft. Dann rissen es die Stasi-Nasen ab. Die zivilen Stasi-Leute runter, trampelten die Leute zu Boden. Aber alles vor laufenden westlichen Kameras. Das war der erste Abend, wo man im Westen abends 20 Uhr in Tagesthemen sagte, Friedrichsen, nach dem Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche, dann kamen diese Bilder. Die konnte man im Westen in Europa sehen, aber die wichtigste Nebenwirkung war, da alle DDR-Leute, außer im Tal der Ahnungslosen in Dresden, die haben wir immer genannt, außer Raum Dresden, ARD, also alle haben das Westfernsehen gesehen, so hatte die ganze DDR flächendeckend erfahren, was in Leipzig los ist. Und von dem Zeitpunkt an, vom 4. September an, kamen jetzt zunehmend Menschen aus der ganzen Republik in die Nikolaikirche, auf den Nikolaikirchhof, eben durch diese Bekanntgabe, die da geschehen ist. Ja, und dann wird es nur noch schrecklich erstmal. Der 7. Oktober, der letzte Staatsfeiertag. Man wusste nicht, dass es der letzte ist, der 40. Der sollte nun mit aller Gewalt gefeiert werden. Ein gespenstisches Szenario. In der Zeitung stand am Freitag zuvor, der Staatsfeiertag wird gebührend gefeiert und danach wird mit der Konterrevolution, wie die das nannten, Schluss gemacht. Wenn es nicht anders geht, dann mit der Waffe in der Hand. Und so sah es dann an dem 7. Oktober auch aus. Die haben hunderte von Leuten auf dem Nikolaikirchhof geschlagen und abtransportiert in die zementierten Pferdeboxen der Landwirtschaftsausstellung nach Markkleeberg. Den ganzen Tag. Ein grausiges Geschehen. Am Sonntag waren im Gottesdienst auffallend viele Ärzte, die sagten, sie haben Bettenabteilung freimachen müssen für Schussverletzungen, Blutkonserven bestellen und sie haben Schulterblatt- und Schlüsselbeinverletzungen behandelt. Die haben also von hinten auf die Leute draufgehauen. Ein schrecklicher Tag, der Montag jetzt, auf den kommt alles an, auf den kam auch alles an. Und wenn sie sich eh was merken müssen, dann den 9. Oktober 1989. Denn das war der alles entscheidende Tag. Ein Horrorszenario, schon tagsüber, überall gepanzerte Fahrzeuge in der Stadt. Die Schulen mittags geschlossen in der Innenstadt, Geschäfte. Überall in allen Betrieben wurde gewarnt davor, nachmittags in die Innenstadt zu gehen, weil die Gefahr steht, dass geschossen wird. Also eine ungeheure Sache. Die Leute haben uns pausenlos angerufen. Dadurch war ich zwar sehr gut informiert, was in der Stadt war, aber die haben uns natürlich auch ihre Ängste alle aufgehängt. Wir hatten im Voraus schon im Blick auf den 2. Oktober, wo schon die Massen alle nicht mehr unterzukriegen waren, alle Innenstadtkirchen gebeten, mit uns gleichzeitig Friedensgebet zu halten, dass wir so viel wie möglich Menschen in den Schutz der Kirche bekommen und so viel wie möglich die Botschaft Jesu der Gewaltlosigkeit hören. Wir haben auch tatsächlich am 9. Oktober 6.000 bis 8.000 Leute in die Innenstadtkirchen gekriegt. Aber das haben wir dann später erfahren aus den Westmedien, gekommen waren 70.000. Das war die größte Zahl von Demonstranten, die es jemals in der DDR gegeben hat, am Anfang einer Entwicklung freiwillig. Und als wir das Friedensgebet, die Tür aufmachten, nach dem Friedensgebet kamen wir gar nicht auf den Platz raus. Der Platz war übersät von Menschen. Wir wussten, wie gesagt, nicht wie viel, aber man sah, es war alles schwarz von Menschen. Kerzen in der Hand, und draußen brauchst du ja zwei Hände, sonst geht die Kerze aus. Später haben die Leipziger dann den Demo-Becher erfunden, da ging es auch mit einer Hand. Aber zur Uraufführung brauchte man noch zwei Hände. Kannst du nicht noch einen Knüppel oder einen Stein in der Hand halten, wenn du eine Kerze hast? Also war schon optisch zu sehen, die Leute wollten friedlich bleiben. Und später hat mal einer aus dem ZK im Blick auf diesen 9. Oktober gesagt, wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Da hatten die Offiziere keinen Einsatzbefehl. Wenn die ersten Stoßtrupps gekommen wären und hätten auf die Polizisten eingeschlagen, dann hätten sie genau gewusst, was sie zu machen haben. Das hatten sie ja trainiert. Das weiß jede Armee auf dieser Erde, was man da macht. Können Sie jetzt im Iran wieder sehen. Und so war da nichts. Und die Menschen zogen los, als wir alle raus waren. Diese Riesenmasse von Menschen, die aus den umliegenden Straßen auf den Karl-Marx-Platz Leipzig hat, so eine sechsspurige Autostraße um den Innenstadtring, den sogenannten Ring. Und da zogen sie los. Und ich muss sagen, Meter für Meter kamen die Leute voran. Der Hauptruf war keine Gewalt. Ich muss sagen, das ist das, was mich am meisten als Pfarrer erschüttert. Die Bergpredigt in zwei Worte gefasst, keine Gewalt. Und sie haben es nicht nur gedacht und gerufen, sondern sie haben konsequent Gewaltlosigkeit praktiziert. Karl Friedrich von Weizsäcker hat zu mir gesagt, das ist ein erschütternder Vorgang. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, wenn je was das Wort Wunder verdient, dann ist es das. Denn wie sind die Leute groß geworden, je nachdem wie alt sie waren. Wenn sie bei den Nazis noch in der Schule waren, sind sie groß geworden mit Rassenhass und Kriegsvorbereitung. An die Stelle Gottes war die Vorsehung getreten. Bei den Realsozialisten groß geworden mit Klassenkampf und Feindbild. Panzerecke im Kindergarten, das nannten die Friedenserziehung. Euren Jesus hat's nie gegeben, Quatsch, Märchen, Legende. Und euer Gefasel von der Gewaltlosigkeit, gefährlicher Idealismus. In der Politik zählen Geld, Armee, Wirtschaft, Medien, alles andere kannst du vergessen. Und die so erzogenen Menschen in zwei unterschiedlichen atheistischen Weltanschauungsdiktaturen, die so erzogenen Menschen handeln im Geist Jesu der Bergpredigt auf der Straße gewaltfrei. Das ist ein Wunder biblischen Ausmaßes. Uns ist noch nie eine Revolution gelungen in unserer deutschen Geschichte. Das war das erste Mal und gleich das allergrößte ohne Blutvergießen. Und wenn sich die Menschen vorstellen, Kinder waren an diesem 9. Oktober nicht dabei. Das war lebensgefährlich. Einer blieb bei den Kindern zu Hause, der andere ging ins Friedensgebet und zur Demo. Und als sie nun Meter um Meter vorangekommen waren und als sie später oberhalb der Nikolaikirche am Gewandhaus wieder angekommen waren, da gab es nur zwei Gefühle, die wir im Kopf hatten. Nämlich einmal das ungeheure Gefühl der Erleichterung, dass nicht geschossen worden war. Denn wir kannten ja den Realsozialismus, was er drauf hat. 1953 in der DDR, 56 in Ungarn, 68 in Prag, am 4. Juni 89 in Peking, wo sie Tausende von Leuten erschossen haben. Und Krenz und Motrow waren in China, haben die chinesischen Genossen gelobt, dass sie den Sozialismus gerettet hatten. Und wir dachten, so werden sie ihn bei uns auch retten. Die chinesische Lösung ist nicht gekommen. Es ist etwas Wunderbares geschehen. Und ich muss sagen, wir haben viel erfahren auf diese Weise, was wir nie wieder vergessen werden. Zum Beispiel ein Wort auch, was Heinrich Alberts aus Berlin uns gesagt hat. Was ihr da gemacht habt in Leipzig und erlebt habt, die Kirche endlich mal bei ihrem Herrn auf der richtigen Seite. Bei den Unterdrückten und nicht bei den Unterdrückern. Beim Volk und nicht bei den Mächtigen. Und das haben sie auch gesagt, wir sind das Volk. Ihr Polizisten, für wen steht ihr eigentlich hier? Für die paar Kreise in Berlin oder was? Wo das Volk steht, brauchen sie bei 70.000 niemand zu erklären. Also diese Erfahrung. Und dann für mich natürlich die große Erfahrung, es stimmt alles, was geschrieben steht. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Oder aus dem Magnificat Maria, er stürzt die Gewaltigen vom Thron und hebt die Niedrigen auf. Oder wie es Paulus hört von Jesus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Eine ungeheure Erfahrung, deshalb habe ich meinem Buch auch den Titel gegeben, die Revolution, die aus der Kirche kam. Also so ist die Nikolaikirche immer ein Raum der Hoffnung geblieben und wird es hoffentlich auch mit Gottes Hilfe immer so weiter bleiben. Und ich habe sie einfach mal ein Stück teilnehmen lassen an dem, was ich dort erleben durfte an dieser Kirche.